Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, zur nächsten Folge. Diese Folge ist jetzt mit einer kleinen Unterbrechung Teil 2 unseres Tauchausflugs in die Mikroplastik. Und Sie haben ja in Teil 1 gehört, dass das nicht so einfach ist, dass das ein ganzes Ökosystem ist. Es gibt verschiedene Arten von Mikroplastik, verschiedene Größen und so weiter. Und der Anlass war ja eine kardiologische oder kardiovaskuläre Studie im New England Journal, die wir beim letzten Mal zitiert haben. Und deswegen, natürlich müssen wir jetzt irgendwann in die Medizin eintauchen. Und da ist es eigentlich logisch, zunächst mal mit Grundlagenforschung zu beginnen. Das passt ja auch gut zu Teil 1. Ich begrüße heute zwei Gäste und als erstes ganz besonders herzlich Frau Verena Pichler aus Wien. Frau Pichler, Sie sind Pharmazeutin und dort am Pharmazeutischen Institut tätig.
Ja, zuerst mal herzlichen Dank für die Einladung. Also ich bin studierte Chemikerin, bin mittlerweile auf der Pharmazie als pharmazeutische Chemikerin tätig und dazwischen war ich auf der Medizinischen Universität Wien auf der Nuklearmedizin.
Ah, also Sie wissen durchaus, was uns so umtreibt und deswegen würde ich Sie gerne fragen, Sie haben ja eine Studie aus dem Bereich Onkologie mit Kolonkarzinomzellen gemacht. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen, was Sie da gemacht haben und was rausgekommen ist.
Also vielleicht einmal zur Einleitung. Es ist ja so, dass es immer sehr schwierig ist, dieses Mikroplastik und Nanoplastik nachzuweisen. Und warum ich zu der Studie dazugekommen bin, ist der Grund, dass wir versucht haben, es irgendwie sichtbar machen zu können, um eben nicht auf die mehr oder weniger invasiven Methoden zurückgreifen zu müssen, wie zum Beispiel eben die Raman-Spektroskopie. Und was wir machen, wir stellen praktisch dieses Mikroplastik selbst her und führen eben Label ein, entweder in Form von Fluoreszenzfarbstoffen, damit man das eben an Lichtmikroskop wirklich schön detektieren kann und auf der anderen Seite auch mit Radioaktivität, um es eben nuklearmedizinisch beleuchten zu können.
Wenn ich kurz nachfragen darf, wir haben ja gelernt, dass es verschiedene Mikroplastikgrößen und Arten gibt. Sie stellen also eines her, was Sie gut nachweisen können, wenn ich das recht verstanden habe. Und wie repräsentativ ist das denn für die Arten von Mikroplastik, denen wir ausgesetzt sind?
Natürlich, das Mikroplastik ist, es gibt unzählige unterschiedliche Arten von Mikroplastik. Das haben wir, wie gesagt, auch schon gehört. Unterschiedliche Größen, unterschiedliche Formen. Wir konzentrieren uns im Moment hauptsächlich auf Polystyrol, einfach weil hier schon sehr viele Daten vorhanden sind. Und auch auf PET natürlich, das in den PET-Flaschen vorhanden ist. Und auch mittlerweile PVC. Jedes Plastik ist etwas anders. Das heißt, wir müssen hier immer spezifisch anpassen an das jeweilige Plastik, um das überhaupt labeln zu können. Was wir gemacht haben, wir geben den Zellen, sowohl gesunden als auch eben den Krebszellen, das Plastik und wollen eigentlich die ganze Pharmakokinetik oder Toxikokinetik untersuchen. Das heißt, wir haben angefangen mit der Adsorption. Wie geht das überhaupt über in das Gewebe? Wie nimmt die Zelle das Ganze auf und was macht die Zelle dann damit? Und im weiteren Schritt haben wir natürlich auch geschaut, wie verändert sich das Verhalten der Zelle, sobald das Mikroplastik aufgenommen ist?
Und was haben Sie gefunden?
Also zuallererst einmal, die Zellen nehmen das Mikroplastik wirklich sehr gut auf, in sehr großer, also es ist immer sehr größenabhängig. Wir haben gesehen, dass unsere Zellen, die wir verwendet haben, Mikroplastikpartikel ab einer Größe von circa 2 Mikrometer und kleiner aufnimmt. Es wird umso mehr aufgenommen, umso kleiner das Mikroplastik ist. Dann wird das einfach einmal von der Zelle aufgenommen und verbleibt in der Zelle. Die Zelle ändert sich im ersten Schritt nicht sehr viel. Sie teilt sich weiter und fühlt sich eigentlich recht wohl dabei. Also es gibt keinen direkten giftigen oder toxischen Effekt in erster Hinsicht. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass sich ein bisschen die Beschaffenheit der Zelle ändert und sie sich dadurch leichter ablöst und dann eben leichter migrieren kann, also weiter wandern kann. Und wenn so eine Zelle dann natürlich in das Blutbahn übergeht, kann die natürlich dann überall im Körper hinwandern.
Das heißt, die Zelle nimmt das Mikroplastik auf, teilt sich, dadurch wird das verdünnt oder muss man davon ausgehen, dass dann in der Wirklichkeit einfach Mikroplastik wieder nachgeliefert wird, sodass es zum gewissen Gleichgewicht kommt?
Das können wir leider im Moment gar nicht sagen. Es ist extrem unterschiedlich von Mensch zu Mensch auch, wie viel aufgenommen wird. Im Grunde genommen ist auch die große Schwierigkeit, dass normalerweise eher nur Akuttoxizität gemessen wird. Das heißt, wir geben 1-2 Dosen und schauen einmal, was passiert. Wenn wir uns die Realsituation anschauen, dann ist das natürlich etwas ganz anderes. Wir nehmen täglich über die Lunge, natürlich auch über den gastrointestinalen Trakt, Mikroplastik und Nanoplastik zu uns Und das über Wochen, über Monate, über Jahre. Das heißt, wir können langfristig noch überhaupt nicht sagen, was wirklich passiert. Hier gibt es auch noch viel zu wenig Studien, die wirklich chronisch Mikroplastik verabreicht haben.
Aber was ich ja sehr interessant finde, was Sie sagen, es nimmt offenbar nicht jedes Individuum in gleicher Weise Mikroplastik auf oder ist es vom Zellsystem abhängig? Weiß man da schon was?
Das ist jetzt auch eine Folgestudie von uns und es hat auch andere Studien schon in diese Richtung gegeben, wo man zum Beispiel zeigt, sobald man einen entzündlichen Darm hat, wird mehr aufgenommen, als wenn man im gesunden System arbeitet. Das heißt, wenn natürlich eine Vorschädigung der Darm Schleimhaut vorhanden ist, wird eher mehr aufgenommen. Der andere Effekt ist natürlich auch, es hängt ein bisschen davon ab, in welcher Umgebung ich mich befinde. Wenn ich natürlich in einer Stadt bin, wo sehr viel Reifenabrieb ist, den ich immer einatme, oder in Gebäuden, wo natürlich zum Beispiel auch Mikroplastik in der Farbe an der Wand ist und so weiter, nehme ich mehr auf, als wenn ich natürlich eher im ländlichen Bereich unterwegs bin. Wobei wir uns auch dort nicht davor schützen können.
Aber es ist jetzt nicht so, dass der eine so eine Konstitution hat, dass seine Lunge jetzt zum Beispiel viel aufnimmt und der andere wenig, sondern das hängt eher von der Exposition ab und der Umgebung als vom Individuum, oder weiß man das noch nicht?
Im Prinzip weiß man es noch nicht, aber hauptsächlich hängt es von der Umgebung ab.
Also nehmen wir vermutlich alle in etwa mehr oder minder gleich auf. Ich dachte jetzt, schade, vielleicht gibt es die hohen Aufnehmer und die niedrigen Aufnehmer, aber es wäre ja auch eigentlich nicht logisch, ne?
Na, also wissen wir im Moment eigentlich noch gar nicht. Es fehlen hier absolut die Studien dazu. Mikroplastik und Nanoplastik war natürlich im Umweltbereich ein riesengroßes Thema. Das Thema, wo es wirklich darum geht, was passiert mit dem Mikro- und Nanoplastik im Menschen, ist ja eigentlich erst eine sehr junge Disziplin. Das wird seit 5 bis vielleicht 7 Jahren beleuchtet.
Verstehe, aber jetzt nochmal in die Onkologie. Krebszellen nehmen das ja auch auf, natürlich, mehr oder weniger. Und was passiert dann?
Wir gehen davon aus, dass die Krebszellen mehr aufnehmen, einfach weil sie schneller wachsen, also schneller proliferieren und dementsprechend natürlich auch einen höheren Metabolismus haben und so ganz natürlich mehr aufnehmen.
Und dann, was macht das Mikroplastik mit der Krebszelle im Vergleich zu einer, die nichts oder wenig aufnimmt? Was passiert dann?
Im ersten Moment passiert eigentlich nicht sehr viel. Es wird einfach nur abgelagert in den sogenannten Endosomen. Und es verbleibt dort, weil die Zelle weiß eigentlich nicht genau, was es damit anfangen soll. Es gibt keinen Metabolismus. Wir haben jetzt auch keine Ausschleusen gesehen. Es verbleibt dort, die Zelle teilt sich weiter und lebt im Prinzip weiter, gibt aber natürlich auch das Plastik weiter. Wenn wir jetzt über längeren Zeitraum immer wieder Plastik aufnehmen und die Zelle das auch aufnimmt, wird das auch heißen, es akkumuliert. Und das ist ja auch das, was in der Studie praktisch vom New England Journal gezeigt worden ist, dass das Mikroplastik verbleibt. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie kann der Körper damit umgehen? Und wenn es einfach nur vorhanden ist, kann es natürlich auch zu Verstopfungen oder halt Ablagerungen führen, die natürlich dann schädlich sind.
Also in dieser New England-Studie waren ja die Plaques, das waren Plaques in den Karotiden, die mehr Mikroplastik hatten, waren dann, beziehungsweise die zugehörigen Patienten hatten einen schlechteren Outcome. Ist das bei den Tumorzellen nicht auch so in Ihren Experimenten? War da nicht, soweit ich mich erinnere, ein höheres Metastasierungspotenzial oder Marker, die das andeuten? Also ich will jetzt nicht zu platt da hineinspringen.
Wir haben im Moment nur gesehen, dass die Zellen schneller migrieren. Das kann natürlich jetzt dazu führen, dass es höhere Metastasen bildet. Wir können es aber noch nicht hundertprozentig sagen. Wir haben jetzt eben vor kurzem erst eine Tierstudie angefangen, wo wir uns das ein bisschen genauer anschauen, weil wir echt die Ersten waren, die das gezeigt haben. Das heißt, wir müssen einfach von der Petri-Dish, also von der Zelle weggehen, ins lebende System, um das wirklich genau beleuchten zu können.
Verstehe. Also das sind erste Hinweise, aber da kann man jetzt noch nicht auf den Putz hauen und sagen, Mikroplastik führt zu Metastasierung. Ich darf Ihnen das Kompliment machen. Ich finde das sehr gut, dass Sie nicht auf meine provozierenden Fragen so eingestiegen sind, sondern dabei geblieben sind, dass Sie sagen, das könnte sein und das passiert und mehr wissen wir einfach noch nicht.
Es ist auch total wichtig, einfach zu sagen, wir brauchen deutlich mehr Studien im Moment. Es ist alles irgendwie so ein Hinweis auf gewisse Richtungen, aber richtig genau wissen tut es niemand.
Das heißt, was Sie vorhaben, Sie gehen von dem Verhalten der Einzelzelle dann auf Tierexperimente und wahrscheinlich dauert das ja auch eine gewisse Zeit, bis sich da überhaupt was bildet und Sie müssen dann mit höheren Dosen die Tiere exponieren und so weiter, ne?
Der Schritt bei uns ist immer zuerst die konventionelle Zellkultur, dann gehen wir eigentlich einmal ins 3D-Modell. Das heißt, es gibt sogenannte Spheroidkulturen oder Organoidkulturen, die man züchten kann, die das Gewebe nachstellen. Und erst dann gehen wir ins Tier. Und im Tier ist jetzt unser Ziel, einfach wirklich eine chronische Exposition zu haben, also wirklich über einen längeren Zeitraum zu gehen. Das heißt, die Studie dauert dementsprechend auch lange. Also wir verabreichen hier wirklich Mikro- und Nanoplastik über Wochen und Monate, um zu sehen, ob der Effekt wirklich vorhanden ist und auch hier wirklich gute Daten zu bekommen.
Damit es zumindest einigermaßen repräsentativ ist, das ist ja durchaus nachvollziehbar.
Genau, und das Schöne bei uns oder etwas, was uns sehr am Herzen liegt, ist auch, dass wir eben nicht invasiv arbeiten können, dadurch, dass ich aus der Diagnostik komme und wir das Mikroplastik auch labeln können, so können wir es halt auch mit einfach medizinischen, diagnostischen Methoden nachweisen, ohne dass wir hier Gewebe entnehmen müssen oder auch irgendwie invasiv mit dem Tier umgehen müssen.
Alles klar, wunderbar. Das sind sehr interessante erste Ansätze. Wir werden, nehme ich an, in den nächsten Jahren noch sehr viel darüber hören. Frau Picher, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
Herzlichen Dank für die Einladung nochmal.
Und wir gehen weiter zum nächsten Thema, nämlich die chronische Darmentzündung.
Und ich begrüße ganz herzlich Professor Samuel Huber vom UKE, einer der beiden Chefs der Gastroenterologie. Willkommen, Samuel.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir marschieren weiter zunächst mal, sagen wir mal, durch grundlagenwissenschaftliche Erkenntnis mit Mikroplastik. Wenn man so rumfragt, wundert man sich ja, wer alles schon was mit Mikroplastik gemacht hat. Ihr ja auch.
Ja, also da gibt es sehr viele Studien und immer mehr. Bei vielen Studien muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die sind halt technisch nicht sonderlich gut gemacht und eher so reißerisch. Aber es gibt schon einige Studien, die eben in der Zellkultur sich angeschaut haben, was macht denn Mikroplastik jetzt mit dem Immunsystem oder was macht es nicht. Und die sich auch im Mausmodellen angeschaut haben, was passiert denn, wenn ich der Maus jetzt so eine Art standardisiertes Mikroplastik füttere. In der Zellkultur, das Erste, was wir gesehen haben, ist, dass die allermeisten Immunzellen von dem Mikroplastik überhaupt nicht beeinflusst werden. Das interessiert die nicht, wenn ich das reinschmeiße. Aber es gibt schon einen Zelltyp und das sind die Makrophagen, das sind die Fresszellen, die das Mikroplastik phagozytieren können und bei denen wir auch, wenn sie das Mikroplastik eben phagozytiert haben, eine vermehrte Aktivierung sehen, die dann mehr Zytokine produzieren, ne, inflammatorische Zytokine. Da muss man natürlich auch sagen, man braucht schon ordentliche Konzentrationen von dem Mikroplastik. Ne. Wir denken zwar, das ist ähnlich zu dem, was man im schlimmsten Fall auch im Menschen an Mikroplastik zu sich nehmen kann, aber wir gehen schon an die höheren Dosen ran.
Aber das ist ja oft so. Du kannst ja nicht über Jahre an Tiere geringe Dosen verfüttern, sondern man muss einfach irgendwie annehmen, dass die komprimierte Dosiserhöhung ja, in irgendeiner Weise ähnlich ist. Und ihr habt ja auch Entzündungsmodelle bei der Maus gehabt. Und was ist da passiert?
Wir und auch andere haben eben Colitis-Modelle bei der Maus ausprobiert und haben den Mäusen dann eben standardisierte Dosen von Mikroplastik gefüttert. Und was man eben sieht, ist, dass die Mäuse, wenn sie vermehrt Mikroplastik aufnehmen, eben auch vermehrt empfindlich für eine chronische entzündliche Darmerkrankung sind, wenn man die Mäuse zusätzlich noch ärgert. Also das Mikroplastik alleine macht nichts, aber wenn ich der Maus jetzt ein Mikroplastik plus ein chemisches Agens gebe, was die Tight Junctions zerbricht und die Entzündung eben fördert, dann kriegt die Maus eben noch mehr Entzündung, wenn sie Mikroplastik zu sich nimmt.
Das heißt, jemand, der eine CED entwickelt, so sehr weit spekuliert, das könnte sich durch, wenn er mehr Mikroplastik oder mehr Ernährung, die an der Mikroplastik haftet, zu sich nimmt, könnte sich negativ den Krankheitsverlauf auswirken oder ist das zu weit spekuliert?
Also ich glaube, erstmal positiv gesehen ist, wenn man sonst nichts dazukommt, dann kann man wahrscheinlich das Mikroplastik essen und kriegt keine CED. Das ist in der Maus ja auch so, wenn die Maus gesund ist, passiert nichts. Aber wenn jetzt noch irgendwas anderes dazukommt und man in diesen Bereich von sehr hohen Konzentrationen von Mikroplastik reinkommt, dann kann das schon sein, dass es die Entzündung fördert. Inwieweit es dann klinisch relevant ist für den Patienten, das wissen wir natürlich noch nicht. Aber es kann natürlich sein, dass es die Therapie so ein bisschen beeinflusst, weil wir natürlich wissen, welches Zytokinprofil produzieren diese Fresszellen, wenn sie das Mikroplastik essen. Und vielleicht ist der Patient dann besser bedient, wenn er ein anderes Biologikum hat, wenn ich jetzt ganz weit spekulieren soll.
Ja, dazu will ich dich ja auch ein bisschen provozieren. Das heißt, man könnte das eines Tages, es geht natürlich ein bisschen sehr weit, in die Diagnostik mit einbeziehen. Ist das eine Option, dass man sagt, hat der da viel Mikroplastik und deswegen wird der anders oder intensiver oder wie auch immer behandelt?
Na, ich glaube umgekehrt, wir würden uns das Immunsystem anschauen und ein Immunsystem-Profiling machen und dann gucken, aber auch nur bei den Patienten, die schwierig zu behandeln sind, welches Biologikum könnte denn für den Patienten ideal sein? Und dann kann es natürlich sein, dass das Mikroplastik das Immunsystem beeinflusst. Das heißt, ich denke nicht, dass wir direkt das Mikroplastik messen würden, sondern wenn, dann nur die Konsequenzen. Mikroplastik zu detektieren ist extrem aufwendig, wenn man das sauber machen will. Und Zytokine zu messen und Durchflusszytokinesie zu machen, ist viel einfacher.
Ja, das haben wir auch schon gelernt, dass das schwer zu messen ist, weil es kontaminiert wird. Das hat auch Herr LaForscher erzählt. Da war auch ein Punkt in dem letzten Podcast, es interagiert mit dem Mikrobiom. Das ist ja auch so eine vollkommen riesige, verwirrende Welt.
Ja, also das Problem ist, fast alles kann das Mikrobiom beeinflussen, aber man muss immer gucken, was ist ein direkter, was ein indirekter Effekt. Ne? Also der Haupttreiber vom Mikrobiom ist die Ernährung, was ich esse. Und das Mikroplastik, das wissen wir, ist natürlich in unterschiedlichen Nahrungsmitteln unterschiedlich stark drin. Das heißt, wenn ich jetzt viel Mikroplastik zu mir nehme, dann esse ich garantiert andere Sachen als jemand, der weniger Mikroplastik zu sich nimmt. Und dann weiß ich natürlich nicht, ist es direkt das Mikroplastik oder ist es indirekt die Änderung der Nahrungsmittelzusammensetzung. Und der andere Effekt ist natürlich, dass Mikroplastik, wenn er jetzt wirklich die Fresszellen aktivieren kann, da über die Fresszellen, über die Makrophagen natürlich auch eine Auswirkung auf das Mikrobiom haben könnte, indirekte. Von daher wird es schwierig sein zu sagen, was ist denn jetzt ein Bias, was ist ein direkter, was ein indirekter.
Was ist ein Epiphänomen?
Ja, genau.
Dann. In der Leber gibt es das ja auch. Auch hier gibt es ja aus dem OKE eine Studie.
Ja, also in der gesunden Leber haben wir es nicht gefunden, aber in der zirrhotischen Leber kann man Mikroplastik detektieren. Also stark vereinfacht, wenn wir denken, wenn die Leber mehr fibrotisch wird, dann bleibt es vielleicht hängen. Vielleicht ist es auch zu einfach gedacht, das weiß man nicht. Aber auch hier die gute Nachricht, bei gesunden Leberproben haben wir kein Mikroplastik gefunden, sondern nur in der zirrhotischen Leber.
Wenn man jetzt wieder versucht, die Vogelperspektive einzunehmen, das haben wir ja auch im letzten Podcast gehört, das ging so los in den 50er oder eher 60er Jahren. Wenn das wirklich so wichtig wäre, hat sich denn da was geändert in den Krankheiten, gerade bei CED?
Ja, also CED ist ja, die Inzidenz steigt ja stark. Also wir befürchten ja, dass wir bald eine Inzidenz von 1 von 100 haben. Wir sind zurzeit zwischen 1 zu 200, 1 zu 500, je nachdem, wo man guckt. Und 1 zu 100 wäre schon eine ziemliche Belastung für unser Gesundheitssystem. Und das hängt an vielen Sachen, aber eben vor allem an dem Environment, wobei das Environment natürlich nicht nur Mikroplastik ist, sondern was ich esse, wo ich lebe, welchen Toxinen ich ausgesetzt bin, welchen Pollutants ich ausgesetzt bin, ob ich jetzt Schichtarbeit arbeite oder nicht. Also ganz viele Sachen, von denen Mikroplastik nur ein Teil ist, von dem wir eben auch nicht wissen, wie wichtig ist es jetzt im Vergleich zu den anderen.
Stimmt, das hat sich ja seit den 50er, 60er Jahren auch sonst viel geändert. Wenn man das jetzt versucht, als vorläufige Bilanz zu ziehen oder auch dich zu fragen, was wirst du weiter beforschen? Was interessiert dich in diesem Zusammenhang?
Ja, also mich interessiert das schon, was das Mikroplastik tendenziell machen könnte. Gerade mechanistisch im Mausmodell zu untersuchen, welche Immunzellen werden aktiviert, welches Zytokinprofil kriege ich, welches Biologikum wäre das Ideale in der Maus, um den Effekt zu minimieren. Und was uns auch fehlt, sind sauber gemachte Studien bei Probanden, wo man jetzt nicht nur im Stuhl schaut, sondern wirklich im Gewebe. Sehe ich denn diese Phänomene, die ich in der Maus sehe, auch im Menschen bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen? Haben die mehr Mikroplastik im Gewebe? Haben die mehr Mikroplastik in den Fresszellen? Haben die ein alteriertes Zytokinprofil und haben die ein anderes Ansprechen auf Therapien? Das interessiert mich.
Und also glaubst du doch, dass es in dem Strauß von Umweltfaktoren dann doch eine Rolle spielen könnte und du hast ja schon angedeutet, dann auch die Therapie beeinflussen könnte?
Also ich glaube, dass es eine Rolle spielt. Die Frage ist, wie wichtig die Rolle ist und das kann ich noch nicht abschließend sagen.
Jetzt mal, wenn man sowas liest, jetzt nicht unbedingt in der Zeitung, sagen wir mal, als Mediziner holt man sich dann vielleicht das Paper noch raus. Auf was muss man denn achten? Es ist ja methodisch offenbar schwierig, das so nachzuweisen, dass nicht durch den Entnahme- und Analyseprozess Kontaminationen reinkommen.
Genau, also man muss sich einmal natürlich angucken, welche Gruppengröße haben die Kollegen analysiert. Das ist das erste Caveat. Ganz oft im Menschen sind das sehr wenige Patienten, die angeschaut wurden. Dann muss man schauen, wo wurde es denn analysiert? Wurde es jetzt im Stuhl analysiert oder im Gewebe? Und wenn man es im Gewebe analysiert hat, wie wurde das denn gemacht? Und da muss man eben bei dem ganzen Entnahmeprozess darauf achten, dass man keine Kontamination hat und bei der Analyse auch, dass man das sauber nachweisen kann, also zum Beispiel mikroskopisch.
Wobei man das wahrscheinlich als Laie den Papers nicht immer entnehmen kann, aber man kann es ja zumindest versuchen zu verstehen.
Ja.
Ja, lieber Samuel, herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben mit beiden Gesprächspartnern ist so ein bisschen der Überschwang gedämpft. Das ist ja auch gut, dass man sagt, das ist jetzt nicht ein neuer Faktor, der alle Krankheiten, wie vor vielen Jahren der Helicobacter, alle Krankheiten verursacht, sondern da ist noch sehr viel Forschung zu tun und zu machen. Aber es könnte eben, und das glaube ich schlussfolgern wir, einer der Umweltfaktoren sein, die in irgendeiner Weise mit Krankheitsgeschehen, unter anderem auch in der Gastroenterologie, interagieren.
Genau.
Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, auch Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, vielleicht noch nicht alles über das Mikroplastik verstanden haben. Wir verstehen ja auch nicht immer alles. Dann schreiben Sie uns, regen Sie bitte weitere Themen an und bis zum nächsten Mal in einer Woche.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.